Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch. Doppelpunkt. Präsentiert von der Ausseegarage in Auwedischwil mit dem neuen Land Rover Defender. Ausseegarage, Ihre Jaguar- und Land Rover-Partner am Zürichsee.
Das ist der Doppelpunkt in meiner unregelmäßigen Serie über spannende Zürcher, die man vielleicht nicht so kennt. Der Thomas Hämmerli, er ist Filmer, er ist Journalist und vieles mehr. Ein Politaktivist. Mit ihm unterhält sich im Verlauf dieser Stunde der Roger Schawinski. Dieser Sendung stelle ich immer die Frage, wer bist du? Das ist dann meistens innerhalb von kurzer Zeit abgehandelt. Beim Thomas Hämmerli wird das etwa eine Stunde gehen. Genau um das werden wir reden, weil er alles, was er macht, geht um ihn. Und darum jetzt in der Kurzfassung am Anfang, Thomas, wer bist du?
Ich, wenn du das schon so einfädelst. Ich bin ein Animal Politik, lang Journalist gewesen für Radio, Print und Fernsehen. Und heute betreibe ich einen Buchladen mit diversen Kommunikationsgeschichten. Ich mache Doc-Filme, ich mache Bücher, ich mache politische Kampagnen, ich mache Kommunikationsberatung mit einer grossen, flexiblen Unternehmung. Ich mache Kunst und dies und das und jenes und das andere auch noch. Ich habe in diversen Städten gelebt in meinem Leben, also in vielen Grossstädten in Lateinamerika, in Asien. Und bin 2000 befreit worden, eigentlich durchs Internet, weil ab da hat man können Kunden in Zürich von irgendwo in der Welt bedienen und die Jobli machen. Mhm. Und heute habe ich jetzt aber mit 50 noch zwei Kinder
reingeschneit.
Und jetzt bin ich ein saturierter Bursch, der mit Rebellen vergangen hat, der in Zürich wohnt.
Gut, du hast dich mal als eitler Narzisst bezeichnet. Also eigentlich pleonastisch, Narzisst allein nicht gelangt. Eitler Narzisst, also in der allerhöchsten Potenz.
Es ist natürlich dort es ist eine ironische Antwort gewesen im Interview.
Ja. Was ironisch? Wieso ironisch?
Nein, so halb ironisch. Das ist so, wenn ich mich recht erinnere, war das das WOTZ-Interview.
Genau.
Und also erstens war es so, es ist nicht alles durchredigiert, relativ viel. Es ist nicht ganz, ist nicht ganz der O-Ton. Also, ich habe mit dieser Dame wahnsinnig lang geredet und sie hat dann etwas daraus gemacht. Ich habe es eigentlich noch lustig gefunden, mir hat es gefallen. Und selbstverständlich kann ich nicht verneinen, dass ich auch narzisstische Züge habe. Sonst würde ich ja nicht zu dir in die Sendung kommen.
Nein, also kommen auch Leute, die das nicht haben. Aber bei dir
ja, aber ich komme mit Widerstreben, mit viel Widerstreben.
Und du bist seit 10 Jahren hast du die Tür schon geklopft. Also, gehen wir mal ein bisschen zurück.
Ich? Noch nie.
Doch, hast du natürlich immer angerufen. Das war eine super Sendung.
Nein, ich habe immer kritisiert. Ich habe immer gesagt, du hast wirklich zum Teil, also ich bin, muss ich so sagen, ich bin ein regelmäßiger Hörer von dem Doppelpunkt. Ich finde das richtig gut. Und ich habe immer wieder vorgeworfen, dass ihr keine Ahnung habt von Social Media und digital. Und dass zum Beispiel eine Katastrophe war, das Interview mit dem Thomas Held, dass du dort nicht ein paar von diesen Sätzen über Twitter ventilierst, beziehungsweise jemand aus deinem Team, um ein bisschen mehr Reichweite zu bekommen. Das habe ich dir immer wieder geschrieben.
Also, gehen wir aber gleich ein bisschen auf deine Person, zuerst deine, nicht auf meine. Du hast ja Jus und Philosophie studiert, ohne Abschluss.
Genau. Ja, also ich habe zuerst Philosophie studiert, eine Zwischenprüfung gemacht und was mich so ein bisschen aus der Bahn gerührt hat, war die Frage nach der Gerechtigkeit. Also der rechte Relativismus, dass du keinen archimedischen Punkt hast, von dem aus du wirklich kannst festlegen, was richtig ist und was nicht. Abgesehen davon bin ich hier noch so in der radikalen Linken zugange und haben wählen. Also, ich habe wirklich überlegt, in Lateinamerika mich in eine Guerilla anzuschliessen.
Nein, du hast in Nicaragua den Kampf machen, um die Yankees Gringos rauszurühren. Wie ist das rausgekommen?
Ich habe viel Glück gehabt, dass die nicht gekommen sind. Ja, also der Punkt war der. Nicaragua hat einen relativ blutrünstigen Diktator gehabt. Da haben sie 79 gestürzt.
Der Somoza.
Und dann hat so eine breite Koalition von Liberalen, so Linkskatholen, Marxisten etc. pp. Hat die Regierung gemacht. Und der Ronald Reagan hat die wollen stürzen. Und ich hatte also das Gefühl, wenn das der Fall ist, dann möchte ich dort in den Schützengraben das verteidigen. Was ich dann tatsächlich gemacht habe, ich bin Kaffee pflücken, bis in der Kaffeebrigade.
Also bist du dort abgeordnet worden? Hat man dich einfach genommen und hat dich gepflückt zu der Kaffeepflücker?
Ich bin mit den Spaniern gegangen und die, da hast du auch am nächsten Tag mitgehen. Ich bin aber, muss ich dazu sagen, bevor ich in Nicaragua oben war, bin in Kuba und ich bin in Kolumbien. Da habe ich lange bei einem der Gründer vom EPL, das ist so eine maoistische Guerilla, habe ich gewohnt. Ich habe Kontakt mit dem MDS-Sinueve. Ich bin dann auf Peru gegangen, habe dort den Sendero Luminoso, das ist eine furchtbare Organisation, studiert. Also ich habe mich mit dem Zeugsrecht auseinandergesetzt und das ist wirklich damals so, in dem jungen, also in diesen jungen Jahren hatte ich so einen Zug ins Heroische gehabt. Ich meine, ich bin natürlich aufgewachsen mit dem Feufliber, wo man einen Freiheitsheld vom bewaffneten Kampf, der Wilhelm Tell, hat als Hero. Also so in dem Groove bin ich auf das Lateinamerika und wir haben das Gefühl gehabt, dort ist es, was wirklich passiert. In der Schweiz haben wir eine saturierte Arbeiterklasse, da passiert nicht viel. In der dritten Welt, die Befreiungsbewegung, dort passiert es wirklich, dort habe ich alle Wähler.
Und dort warst du aber auch ein bisschen desillusioniert gewesen. Hast du mal den Satz, glaube ich, dann gesagt, wenn man dort war, dann schätzt man einen Wasserhahn, der Wasser rauskommt, wirklich. Also hast du die Schweiz angefangen zu heroisieren dort?
Ja, heroisieren ist ein bisschen zu viel, was ich schon muss sagen. Oder? Das ist, also die eine Erkenntnis war die, der unglaubliche Sexappeal von einer funktionierenden Gesellschaft. Und wenn du die Revolution gewünschst, dann musst du zum Beispiel die Abfallentsorgung organisieren oder so Zeugs. Also das war mal etwas, was ich schon wirklich sehr wichtig gefunden habe. Und das ist, wenn man so in dem Überfluss in der Schweiz, vor allem noch von dieser Zeit, oder von den 80er Jahren, aufgewachsen ist, hat man das nicht so gesehen. Und das Zweite war natürlich schon auch der Horror zu sehen vom Krieg, oder? Der Bürgerkrieg. Und ich bin dann in El Salvador gelandet. Ich habe irgendwie für so eine Guerilla einfach Bier dort übrig geschmuggelt. Und dort sind die Intellektuellen an so einer katholischen Jesuitenuniversität, die haben hier diskutiert und haben eigentlich vorgefordert, dass man zum Agreement kam und gesagt hat, unser Problem ist, für die Linke, wenn sie die Wahlen gehen, dann werden sie weggeputscht wie in Chile. Und dann haben sie gesagt, also müssen wir einen Deal anbringen, wo wir unsere Streitkräfte integrieren, in die offiziellen Streitkräfte, die schlimmsten Menschenrechtsverletzer rausgehen. Und dann kann man vielleicht irgendwie so etwas wagen. Das war so ein bisschen der reale Flügel.
Ist aber nicht passiert, sondern man hat also wirklich das Somoza gestürzt.
Entschuldigung, ich rede von El Salvador.
Ja gut, das ist einfach nebendran, Tür weiter.
Dort hat das funktioniert, so ist der Krieg beendet worden. Aber also, auf was ich raus will, ist das Folgende. Das hat einem natürlich plötzlich auch so eine ganze andere Perspektive auf Konfliktvermittlung in der Schweiz geben. Also von dort her ist es richtig, dass das Erlebnis Dritte Welt hat die Schweiz für mich sehr viel attraktiver gemacht.
Eben, sehr viele Junge sind entweder nach Kuba gegangen, die anderen nach Nicaragua, du an beide Orte. Und der damalige Führer von den Sandinisten ist jetzt der neue Diktator dort und ist genauso einer, der das Geld zusammenrafft und seine Familie in Position hineinbringt, wie die ehemaligen Somozas eben. Wie kommt das bei dir an?
Ja, ich habe ihn wahnsinnig sympathisch, habe ihn nie gefunden, also schon damals nicht, aber er ist einer von denen gewesen.
Er war der Chef gewesen.
Weißt du, eine Weile lang hat es diverse Führer gehabt, weil relativ viel zu sagen. Nein, er ist ein ganz furchtbares Ich und ich mache seit etwa 13 Jahren mache ich so ein Spottplakat jedes Jahr wieder, wo drin steht, irgendwie in «Ocenta e siete me fue», also bin ich in eine Brigade gegangen, 2000, jetzt neue Plakat ist 2021, ist der Daniel Ortega immer noch Präsident.
Oder? Aber was für ein Präsident?
Ein Horrorpräsident.
Eben,
ein
Horrorpräsident.
Also das ist ein Mann,
Kommandante
wo
man Daniel stürzen. Ist jetzt ein
das ist
neues
wo man, wo man stürzen.
Aber das ist die Entwicklung, oder? Dass offenbar, wenn die Linken wirklich dann an die Regierung kommen, dann wäre das genauso schlimm wie die anderen.
Ich würde das nicht so generell sagen. Ich würde sagen, wenn die Marxisten an die Regierung kommen, also ich bin ein Antikommunist, das ist also mit der ganzen Erfahrungen, was man alles zusammenliest. Also,
heute bist du das, offenbar
nein,
das
ich bin,
mal nicht.
Ja, damals war
Kuba
es ist differenzierter gewesen. Es war so, gewesen, dass also in einem Zirkel, wo ich war, hat man die ganzen Dissidenten gelesen. Man hat George Orwell gelesen, man hat Peter Weiss gelesen, man hat Enzensberger gelesen.
Franz
Fanon gelesen. Und hat von dort her haben wir so gefunden, gehabt, ja, es hat wahnsinnig viele Sachen, die nicht funktionieren. Man müsste das aber anders können machen. Und am Anfang war das so gewesen, in dem Nicaragua, hast du eine sehr breite Allianz von verschiedenen Gruppierungen. Und dann ist ja, es hat ja auch einen demokratischen Machtwechsel gegeben. Der Ortega und die Sandinisten sind abgewählt worden, es ist eine rechte Regierung gekommen. Und dann hat dann der Ortega sich unter anderem auch mit Hilfe der katholischen Kirche, wo das strikteste Abtreibungsgesetz in Lateinamerika wählen, was sie überkönnen haben von ihm, mit Hilfe der katholischen Kirche ist er wieder an die Macht gekommen und hat sich dann sofort, also ähnlich wie das in Ungarn zum Beispiel passiert, zum Diktator.
Also, wir reden jetzt nicht nur in dieser über Nicaragua, sondern etwas, das uns näher liegt. Nehmen wir über den Thomas Hämmerli. Was ist der zweite Titel?
Das ist «Bury Me Under the Weeping Willow Tree» von der Carter Family 1927. Das ist so ur-country Musik. Bluegrass, grossartig, Chörli.
Bei mir ist der Thomas Hämmerli, man muss jetzt wirklich auf seine Familie, auf seine Person eingehen. Du kommst aus dem Grossbürgertum von Zürich, vom Zürichberg, GC Tennis etc. Dein Vater war Anwalt, oder? Grossvater war, glaube ich, Arzt. Und das hat dich dann automatisch in der damaligen Zeit genau ins linke Lager getrieben, oder?
Ich glaube nicht, dass es das war. Also das eine war, meine Grosseltern hatten eine Arztpraxis und haben ihm während dem Weltkrieg Flüchtlinge gratis behandelt. Und so der antifaschistische Ethos, das war etwas, was für mich sehr wichtig war. Und dann darf man nicht vergessen, in den 80er Jahren, die Kaltkriegsschweiz, das war wahnsinnig stier. Oder? Ich meine, dass du einfach nur mit dem Faktum, dass du Popmusik gespielt hast, hast du können ein grosser Rebell sein und die Landesregierung das aufgeregt hat, das zeigt einem so ein bisschen, wie stier die Schweiz so damals war und heute ist die Schweiz komplett eine andere als die von damals. Ein zweiter Punkt, den mich dort hergebracht hat, war Popmusik. Also irgendwie, Popmusik war damals links konnotiert gewesen. Und dann sind damals halt auch einfach die interessanten Jungs, was mich mehr interessiert hat, die interessanten Mädels, die sind alle auf der Linken gewesen, also ist man dort gelandet und wo das 80 explodiert ist. Das ist also, wenn du aufgeweckt warst, bist du einfach dort gelandet. Dort ist Post abgegangen und das hat dann mitgenommen.
Also ich habe auf Wikipedia deine Biografie gelesen, deine Karriere bei 10 von 10, bei der Sonntagszeitung etc. Eine Sache hat gefehlt, nämlich deine Tätigkeit beim Bonus, wo wir zusammengekommen sind, wo ich dich kennengelernt habe als junger, unglaublich begabter Journalist. Schämst du dich für das oder wieso fehlt das?
Nein, es ist überhaupt nicht. Ich verteidige den Bonus immer. Das ist wegweisend gewesen für vieles. Das Problem ist, dass du schreibst, ich schreibe sehr viel für die Wikipedia, aber es gehört dazu, dass man nicht seinen eigenen Artikel schreibt. Und dann gibt es so eine Faustformel. Je wichtiger das jemand ist, desto adäquater ist der Artikel. Wenn man unwichtig ist wie ich, dann hat es diverse Fehler drin und Zeugs ist nicht drin. Das Gleiche war bei der Esther Willer, die letztens bei dir war. Da habe ich sofort das korrigiert, als ihr da in dieser Sendung den Fehler entdeckt habt.
Dass ich schon mal gehört hatte,
genau, in Argentinien. Genau. Und das ist einfach, um das noch einmal zu sagen, das ist, oder das Wikipedia basiert auf dem, was andere recherchieren, macht keine Primärrecherche und die falsche Information ist aus der Berliner Zeitung kommen.
Also ich habe dich eben dort unglaublich als begabt erlebt und bin unglaublich sauer geworden auf dich, weil ich das Gefühl hatte, du hast viel zu wenig aus dir gemacht, du hättest viel mehr können werden. Und ich frage mich im Nachhinein, eben der eitle Narzisst, ist er einfach zu faul gewesen, zu bequem, zu arrogant oder ist er einfach zu weich besser gewesen als Erbe?
Also, zu faul sicher nicht. Also ich habe früher immer gerne so Formeln, ein bisschen paradoxe Formeln mich selber gemacht. Eine ist lang gewesen. Ich bin ein militanten Atheist mit einer schweren protestantischen Grundierung. Also, der Zwinglianismus hockt schwer in mir. Ich schaffe wahnsinnig viel. Ich mache immer einen ganzen Haufen Zeugs.
Also, hast du zwischen zwei Filmen, redet über die nachher, glaube ich, knapp 10 Jahre lang, oder?
Ja, das ist richtig. Weißt, ja. In diesen 10 Jahren habe ich x Sachen gemacht. Ich mache relativ viele Sachen. Ich glaube, ein Problem ist, dass ich mich für zu viele Sachen interessiere. Und,
also, aber du hättest eine Karriere machen im Journalismus, das hast du aber nicht gemacht.
Ja, das habe ich ein bisschen gemacht und dann ist das Internet gekommen und dann ist plötzlich überall haben die Sportgeschichten angefangen. Mich hat das Internet, das hat mich fasziniert, das habe ich viel interessanter gefunden. Und ich kann mich wirklich noch erinnern, ich bin auf Paris gegangen und habe das völlig klar im Kopf gehabt. Ich will nachher auf Bern ins Bundeshaus und dann geht die Karriere weiter. Und da habe ich mich entschieden, dass ich die klassische Journalistenkarriere nicht weiterverfolge. Ein zweites Element, das mir immer wieder im Weg gestanden ist, ist, dass ich ein extrem frecher Sieg bin, dass ich ein Rebell bin. Und nicht immer auf die Zunge hocken und dann Sachen klar sagen.
Ja, wieso? Hast du eine Lampe gehabt in den Redaktionen? Nein, also bei der Sonntagsseite bist du, glaube ich, sogar mal Ressortleiter gewesen.
Ja, klar. Ja, ich bin nicht Ressortleiter gewesen. Und dann hat der Zimmermann war damals der grosse Chef, gewesen, hat wollen, dass der Themenbund von mir abschaffen. Ich habe das ein Zeich gefunden und habe das relativ klar gesagt. Ich habe ihm dann den noch designt und habe gesagt, damals noch war die Newslage am Sonntag so, dass er zu wenig hatte. Ich habe gesagt, ich müsste schauen, dass er das mal durchspielt auf ein Halbjahr zurück. Dann hat man das beerdigt. Dann hat man aber den Filippo, hat man die Leitung von der Kultursendung. Genau, von der Leutenegger hat man die Leitung von der Kultursendung.
Gibt ja eigentlich noch einen Filippo.
Voilà.
Dann habe ich gesagt,
ich will ins Ausland. Ich will Curry werden in Paris und dann bin ich auf das Paris gegangen.
Okay, also, und dann bist du Filmer geworden. Und dort bist du eigentlich so richtig aufgefallen. Dein erster grosser Film, hast du so kleinere vorher gehabt, 7 Mulden und eine Leiche, zusammen gemacht mit deinem Bruder Erik, der ja bekannt worden ist als Fernsehkoch. Er ist eigentlich der berühmte Hämmerli, oder? Das ist vielleicht bei dir auch noch ein bisschen speziell angekommen, oder? Er ist so Fernsehkoch.
Nein, das ist lustig.
Und Gastronom?
Ja, nein, das ist lustig. Er ist jemand, wo, wenn er in Coop geht, dann kennt deine Damen oder Kassen. Und ich bin eigentlich noch froh, kennen mich Damen oder Kassen nicht.
Wieso?
Ja, weil ich finde das noch angenehm, wenn du nicht so ein Promi bist, wo jetzt alle weißt, überall kennen.
Aber und du bist einer, der dich ja immer im Vordergrund
steht. Nein, nein,
über das.
Ja, da können wir schon drüber reden.
Ja, nein.
Es gibt viele Sachen, wo ich nicht mache, wo ich eigentlich gar nicht so Lust habe, im Vordergrund zu sein. Ich finde es viel interessanter bei, wie soll ich das sagen, ein qualitatives Publikum.
Wenn
ich
aber du bist ja immer in der Hauptrolle von deinen Filmen. Beim nächsten Film da hat dann Jean-Martin Büttner geschrieben, der Spötter ist der Titel gewesen. Der sage ich mit ihm selber in der Hauptrolle, denn wo Hämmerli draufsteht, ist Hämmerli drin.
Also, kannst du mir das glauben oder nicht? Beim ersten Film hat Miriam von Orks, meine Produzentin, mir angerufen und gesagt, hey, ich möchte einen Film mit dir machen. Irgendetwas machst du, irgendeinen Kunst mit mir. Ich habe, weiß nicht, 6 Projekte gebracht. Und irgendwann sind wir auf das Material, über die Mutter haben wir von dem geredet. Dann hat sie gesagt, ich möchte das mal anschauen. Ich habe es selber gar nicht angeschaut, dann habe ich ihr das geschickt.
Dann was ist das für ein Material gewesen?
Also weißt, als ich dort reingegangen bin, habe ich lange immer eine Kamera.
Deine Mutter ist gestorben?
Meine Mutter ist gestorben, genau. Und dann ruft die Polizei an und sagt, es ist ein totales Chaos. Sie werden dann...
Und ich was heisst, sie werden
dort? Sie werden dort, ja, also es wird nicht schön sein, was sie dort sehen. Mhm. Und ich habe immer eine Kamera dabei gehabt und eine Erfahrung von mir.
Es war grässlich, du bist an mich Klammern. Ja. Du bist an Anlässe gegangen, hast die Kamera unter dem Tisch gehabt und hast einmal so völlig so gefilmt, ohne dass man es gemerkt hat, an Geburtstagsfest. Ja, ja.
Nein.
Thomas, hast du zwei, drei Mal darauf aufmerksam gemacht?
Ohne, dass es gemerkt ist? Nein, das stimmt also nicht.
Also so wirklich Spanner, also
Das müsste man im Detail klären, da würde ich mich dagegen verwehren. Aber ich habe an vielen Orten einfach mal losgefilmt. Aber also heimlich gefilmt habe ich, also wirklich, das müsste man also genau. Egal. Ich bin dort reingegangen und eine Erfahrung von mir ist, dass eine Kamera vor dem Gesicht ist wie ein Schutzschild. Ja, es ist also abstrahiert, extrem. Und mir hat das geholfen, dort rein, mehr wie ein Journalist reinzugehen, mehr wie ein Reporter reinzugehen als wie einen Sohn. Ja. Und das ist so etwas, was geholfen hat. Da habe ich einfach immer wieder mal gedreht dort rein.
Und was hast du denn da gesehen?
Ja, es hatte so einen Leichenfleck gehabt, wo meine Mutter, wo der, also Körper haben sie dann rausgenommen, da hat es den Leichenfleck gehabt und dann hat es einfach, wie das bei Messi...
Deine Mutter ist dort liegen geblieben?
Ja.
Und während wie langer Zeit, bis man sie dann entdeckt hat?
Man weiss es nicht genau, wahrscheinlich eine Woche.
Gut, das ist dann also im Film übrigens zelebriert worden. Wir haben unsere Mutter vom Boden gekratzt. Oder hat es, glaube ich, im Film geheißen?
Nein, man sieht einfach, wie man das machen muss. Und der Grund war, dass ich gefunden habe, es ist wichtig, dass man sieht, was dort passiert. Weil sonst verstehst du den Film nicht. Und das Zweite, was ich finde, das ist ein Thema, mit dem arbeite ich auch in der Kunst sehr viel, das Bild vom Tod. Und ich finde es eine der verkehrten Entwicklungen in unserer Gesellschaft, dass man das Bild vom Tod komplett tabuisiert. Ja. Und,
du hast das Gegenteil gemacht, und genau. Zwar deine eigene Mutter benutzt. Sie war eine Messi.
Ja.
Und das hat dann wirklich einen Film gegeben. Wir haben 7 Mulden, das war halt der Abfall, den wir haben müssen dort rausräumen. Und da hat zum Beispiel Hannes Pritschke geschrieben, damals Chefredakteur bei Ringe: Ich bewundere die gnadenlose Haltung von Hämmerli gegenüber seinen Eltern. Als Vater stößt sie mich gleichzeitig ab. Mich übrigens auch. Und das ist irgendwie etwas gewesen, was wir nicht ganz verstanden haben. Du hast einfach alles Schlimme über deine Mutter in diesem Film gezeigt. Du hast noch berichtet, dass sie Geschlechtskrankheiten hatte, etc. Frage, ist das deine Art von Bewältigung gewesen, dein Mutterkomplex oder deine Position mit deiner Mutter, wo man sonst damals in jahrelangen Psychologie- und Psychiatrie-Sitzungen verhandelt, dass du das öffentlich auf die Art und Weise gemacht hast?
Nein, überhaupt nicht. Sondern das war eine journalistische Herangehensweise. Also ich versuche es noch ein bisschen auseinanderzunehmen. Oder? Also, der Hauptvorwurf, den ich gemacht habe, war am Anfang, dass ich die Messi-Kondition zeige. Also ich zeige, in welchem Chaos die gelebt hat. Das war so der Hauptvorwurf. Und ich habe auf das 2 Antworten. Die wichtige Antwort ist die, wenn jemand tot ist, dann spielt es keine Rolle, was du dir zeigst. Es gibt nicht noch irgendein Verbrechungssubjekt, dass man irgendwie dort in Mitleidenschaft ziehen kann, sondern es gibt allenfalls Hinterbliebene, die ein Problem damit haben. Aber in unserem Fall ist das mein Bruder und bin das ich gewesen. Also, das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt, den ich immer gesagt habe damals, oder heute ist es so, dass wenn man weiss, das ist ein Messi, dann wissen die Leute heute, dass er krank ist, haben auch die Bilder im Kopf. Damals war es ein Skandal. Und ich habe damals immer gesagt, hätte ich 20 Jahre vorher über meine Mutter zum Beispiel enthüllt, dass sie lesbisch gewesen wäre, wäre das furchtbar gewesen. Und Gott sei Dank hat sich die Gesellschaft weiterentwickelt und weiss mehr darüber. Und das Gleiche finde ich wichtig bei der Messi-Geschichte. Was die Geschlechtskrankheiten anbelangt, dort ist es darum gegangen, die Weltwoche hat kurz voran einen Artikel geschrieben, in dem sie gefordert haben, dass man das Schuldscheidungsrecht wieder einführen soll. Das heisst, dass man Ehepaar zwingt, vor Gericht ganz klar zu belegen, warum eine Ehe zerrüttet ist. Und ich habe aus diesen Akten, die vom Gericht verlesen worden sind, oder? Und der Jott war damals noch ein kleiner Kreis gewesen. Ich habe aus diesen Akten zitiert, um erstens klar machen, was für ein Recht das Schuldschädigungsrecht war. Zweitens, um so ein bisschen den Sexismus der Zeit zu zeigen. Und drittens, um klar zu machen, warum haben sich die Eltern von mir nach einem 30 Jahre langen Scheidungskrieg geliefert.
Okay, aber die Frage ist natürlich die, weil wir alle tun uns auseinandersetzen mit der Frage, woher wir kommen, auch was für Gene wir haben. Hast du deine Mutter gehasst?
Nein.
Aber dass du sie überhaupt so verkohlen lassen hast und sich nicht um dich gekümmert hat, dass sie sogar so einen schmählichen Tod dann hat müssen erleiden, wo dann auf diese Art und Weise ausgeschlachtet worden ist.
Das ist eine totale Fehlinterpretation, wo viele Leute machen beim Messi-Syndrom, weil sie es verwechseln mit dem Verwahrlosungssyndrom. Verwahrlosungssyndrom hast du oft bei Junkies und wenn irgendeine Sozialhilfe kommt und räumt die Logen auf, dann findet sie es super und dann geht es wieder weiter. Bei den Messis ist es so, die wollen das nicht. Und ich kann also wirklich, ich kann dir versichern, ich kenne die ganze Literatur, ich kenne alle Filme über das. Das geht nicht. Und etwas bei meiner Mutter war ja, dass sie auch meinen Bruder, mit dem sie viel mehr zu tun hatte, hat nie in die Wohnung hineingelassen hat. Und das machen alle Messis so. Du kannst dich aus dem nicht rausholen. Geht nicht.
Hast du das Gefühl, wenn deine Kinder einen ähnlichen Film mal über dich würden machen, dass du das eine gute Sache würdest finden?
Ja klar, natürlich. Fände ich super. Ja, dann können wir sagen, meine Kinder machen aus dem irgendetwas Produktives. Weißt, der Punkt ist ja, natürlich, klar.
Eben, du hast eigentlich das Unglück für deine Mutter oder das Krankheit für deine Mutter zu deinem eigenen Ruhm missbraucht, können wir sagen. Oder wie es Ariane Mohl in der Märkischen Allgemeinen formuliert hat, verkauft wird der Film als schwarzhumoriger Versuch, der Tabuisierung des Todes entgegenzutreten. Was die Hämmerlis mit ihrer Doku-Komödie in Wirklichkeit abgeliefert haben, ist aber nicht die Dekonstruktion eines Tabus, sondern die Dokumentation der eigenen emotionalen Verwahrlosung.
Ja, du, also irgendwie der Interpretation sind keine Grenzen gesetzt.
Nein, aber das ist...
Aber weißt du, einfach schnell... Darf ich schnell erklären? Also, die Miriam von Arx hat das Material angeschaut und gesagt, komm, wir machen den Film aus dem. Und dann habe ich am Anfang, ich habe das Material gar nicht kennt, ich habe gesagt, klar, das machen wir. Und habe mir vorgestellt, es gibt einen 20-Minuten-Film, der dann mal im Xenix läuft und der Arbeitstitel war Bergstrasse. Und dann haben wir plötzlich, ist das grösser geworden, ich habe angefangen, die Filme von meiner Großmutter und meiner Mutter, die haben auch gefilmt, die 60er, 70er und Großmutter 30er, 40er Jahre, die zu entwickeln. Und weil sie mäßig war, sind alle Familienunterlagen da gewesen. Und das ist bei uns gekommen. Unser Grossvater ist gar nicht unser Grossvater, weil Oma hat ihn mit dem Kante betrogen und so weiter und
sie
so.
Sie selber eine Contessa gewesen?
Sie ist, was ist sie gewesen?
Baroness.
Baroness. Mara von Enfeld. Also, Baroness hat irgendwie den Opa betrogen und es ist wirklich, sind abgefahrene Geschichten gewesen. Und dann ist es so, eine Erfahrung, die habe ich aber schon vorne gemacht, ist, wenn ich am Schnitt bin, dann habe ich zu sehr hartem Material sehr schnell ein komplett instrumentelles Verhältnis.
Aber wenn es um die eigene Mutter geht, gibt es keine Grenzen von der Pietät?
Nein.
Überhaupt
nicht? Nein, das ist wirklich, dann bin ich ein Filmer und ich bin nur ein Filmer und ich mache das ja nicht, weißt, für mich mache ich das irgendwie für das Publikum, aber ich habe keine Ahnung, was aus dem dann rauskommt.
Hast du noch einen Filmpreis bekommen?
Ja, ich habe 3 Filmpreise bekommen und der Film läuft immer noch an allen möglichen Enden und Ecken und Enden und gilt so ein als ein Kultfilm.
Okay, das war also der erste Hämmerli-Hammer. Und dann hat er natürlich irgendwann einmal, so über 10 Jahre später, einen zweiten Wähler nachliefern. Reden wir über das. Machen wir zwischen deiner Musik, was ist der erste Titel?
Shitlist, und das ist für meine Kinder, die haben gerne so heavy, sie nennen es Schweinerock. Es muss ein bisschen heavy sein, ist aber sehr feministisch da. Shitlist von L7.
Und wie alt sind deine Kinder mittlerweile?
6 und 7.
Und die sind schon auf dem Trip?
Ja.
Okay, gut, lassen wir uns das an. mir ist der Thomas Hämmerli ein unerschrockener Filmer und Journalist, wie wir gehört haben, der sogar gezeigt hat, wie man seine Mutter, seine tote Mutter vom Boden abkratzt hat. Und das hat natürlich dazu geführt, dass du steile Vorgabe gehabt hast für den nächsten Film. Der ist dann 10 Jahre später und im Titel «Die Gentrifizierung bin ich, Beichte eines Finsterlings». Du bist ein Finsterling.
Ja, natürlich in dieser Lesart von der Gentrifizierungskritik, klar. Aber also der Film oder der Titel spielt damit, dass ich einerseits ich besitze 3 Wohnungen und auf der anderen Seite natürlich auch so, dass
das Geld ist, von woher kommen die 3 Wohnungen? Weil die meisten Leute haben nicht 3 Wohnungen.
Das ist richtig. Ich habe aber zum Beispiel kein Auto. Also in Mexiko, das war 180'000 Stutz. Das ist Westnetz. Das war ein toller Job, den ich hatte. Und ich habe nicht so viel Geld gebraucht.
Westnetz ist was?
Das ist für die VBZ, das ist so eine Plattform.
Haben die so teurer dich einkauft? Was ist das?
Nein, ich habe dort relativ gut verdient. Ich bin der Chefredakteur, das Ding. Ich habe das Ding designt.
Ja, das ist einfach. Kannst du noch erklären, was es ist? Weil in Zürich hat man das eigentlich nur in West, Zürich West irgendwie mitbekommen, oder?
Nein, wir haben relativ gut Einschaltkult gesehen. Das war so eine Plattform, wo es darum ging, die neue Tramlinie. Das hat der Heinz Vögeli, der geniale Kommunikationschef.
Grossartiger.
Ja. Der Heinz Vögeli hat das initiiert. Und wir haben einerseits haben wir gesagt, wir müssen das bespielen, dass mehr Leute hergehen. Weil, wenn man Billett verkaufen will, dann muss man wissen, was in dem neuen Quartier läuft. Und der zweite Punkt war, dass man gesagt hat, man probiert neue Formen von digitaler Kommunikation aus.
Und das hat dann funktioniert, vor allem für dich, eben, wie man gehört hat.
Ja, mir hat es auch gut. Ja, weißt, ich habe gleichzeitig ich habe ja eine Firma.
Aber hast du auch viel geerbt?
Ja, das auch, da komme ich gerade, weil du mich gefragt, was die Wohnungen gekostet haben. Also ich habe, es ist nicht nur Westen, ich habe noch eine Firma gehabt, mit Angestellten und drum und dran. Und da habe ich eine Wohnung in Georgien, das war 70'000, glaube ich, wenn ich mich recht
erinnere. Tiflis, also direkt nach...
Genau.
Ja, dort ist alles noch billig.
Alles sehr billig.
Hätte ich vom Westen können kommen.
Genau, einfach können kommen und das kaufen. Ganz genau, ja. Ist interessant gewesen. Ich habe auch dort...
Du bist der Kapitalist gewesen. In Nicaragua bist du der Kaffeepflücker
genau,
und in Tiflis bist du der Kapitalist.
Ganz genau. Und interessant war, ich habe in Tiflis relativ viel gedreht, also bei Aktivisten, und die gefragt, es hat viele Westler oder auch Leute aus dem Osten, die dort eine Wohnung gekauft haben, wie findet ihr denn das? Jetzt muss man wissen, die Wohnungen sind alle einfach, nachdem der Kommunismus fertig war, hat man gesagt, wenn du dort hinein wohnst, ist das deine Wohnung. Und viele Familien sind relativ froh, wenn sie ein Ding verkaufen und das gegen etwas anderes eintauschen, weil dann haben sie plötzlich mal Cash. Und das Zweite, was ich wirklich interessant gefunden habe, dass die Aktivisten, oder, haben mir gesagt, wir sind aus 2 Gründen froh, wenn Leute wie du kommen, weil erstens, Georgien braucht Geld, Georgien hat Tourismus und sonst nicht wahnsinnig viel. Und das Zweite, was ihnen wichtig ist, ist, dass nicht von Putin abkassiert werden, wegen dem ist die Westbindung, wenn du so willst, die sich auch dadurch ergibt, dass viele Leute herkommen.
Dass
auch
Kapitalisten kommen, die dann Wohnungen haben, die es dann leer lassen, oder?
Nein, das ist nicht leer. Dort hat es immer irgendwelche Künstler oder so, die hergehen.
Ja, sicher. Und wo ist die dritte Wohnung?
Und die dritte Wohnung, und das ist jetzt, dort ist es so, hätte ich nicht geerbt, hätte ich mir in Zürich nie eine Wohnung kaufen können, weil in Zürich gibt es eine Wohnung unter einer Kiste, da kommst du keine Wohnung über, die ist in Wiedeke.
Also du bist in Georgien gewesen, Saigon, Sao Paulo und geendet bist in Wiedeke.
Genau.
Ich komme von Wiedeke.
Ich weiß. Du bist jetzt am Zürichberg und ich bin vom Zürichberg nach Wiedeke.
Und welcher Weg ist der besser? Ja gut, je individuell kann man das anschauen, wie man will. Aber gleich, das ist eigentlich die Ausgangslage für diesen Film, die Gentrifizierung bin ich. Dann hast du dich sogar gerade noch einen Titel genommen. Aber jetzt wegen dem Finsterling, hast du noch nichts gesagt?
Nein, Moment, jetzt muss ich mir noch schnell etwas sagen, weißt, wie du mir sagst, dass ich mich da immer sozusagen im Vordergrund rücke. Ich bin recht engagiert gewesen, in der Kampagne gegen Ecopop und gegen die Masseneinwanderungsinitiative von der SVP.
Das ist eine andere Aktivität. Müssen wir einstreuen?
Ja, genau. Ich mache,
das ist Votte?
Ja, nein, das ist nicht Votte. Das ist nochmal etwas anderes gewesen. Ich bin mit dem Balthasar so ein Glättli los. Lustigerweise der Vizepräsident vom Mietverband durch die Lande gezogen und wir haben miteinander extrem viele Auftritte gehabt. Und etwas, was ich immer gesagt habe, ist, da kritisiere ich die Linke, dass es tatsächlich es gibt ein Manko an Wohnungen in Städten wie in Zürich. Und das hängt ursächlich damit zusammen, dass die Linke zu wenig Wohnungen produziert und dort wie so ein bisschen auf dem Schlauch steht. Und dann habe ich nachher ein Büchlein rausgegeben, wo es darum gegangen ist, den Begriff Dichtenstress demontieren, weil ich das einen Idiotenbegriff finde, den es in Österreich und in Deutschland nicht gibt. Und habe dort aber auch viel mit Wohnen argumentiert. Dann habe ich so eine Organisation gegründet, wo es darum gegangen ist, dass man allenfalls, wenn es bei der BZ keinen Kompromiss gegeben hätte, wäre man auf das losgegangen. Und dann ist irgendwie wieder die Miriam von Arx gekommen und hat gesagt, es gibt da einen Wettbewerb, es geht sich im Wohnen, da könnten wir doch zusammen mitmachen, du machst doch Zeugs zu dem. Da habe ich ein Papier geschrieben und ich wollte einen Politfilm machen, der streitet um die These von mir, man muss das Problem von der Gentrifizierung, was es auf der ganzen Welt gibt, von der Produktionsseite her denken. Und habe aber, wie ich weiss, wenn so eine Jury so etwas liest, das ist immer langweilig, habe ich noch 2-3 Anekdoten eingestreut, unter anderem, ich bin vorbestraft für Staufi-Besetzung. Und ein Jahr später, viel Zufall, habe ich in einer von diesen Wohnungen gewohnt, gegen die wir damals gesehen
sind. Genau, vom Hausbesitzer zum Wohnungsbesitzer.
Genau. Ja, noch später ist dann der Besitzer gekommen.
Auf jeden Fall. Nein, das hast du ja dann benutzt für den Film, oder? Dass du den Weg gemacht hast.
Ja, klar. Nein, natürlich. Das ist ja lustig.
Absolut.
Auf jeden Fall hat die Miriam mir gesagt, Hämmerli, wir machen einen persönlichen Film. Ich habe mich am Anfang ein bisschen gesträubt. Und sie hat aber... Nein, sicher. Ich wollte das rein politisch machen. Und Miriam hat aber recht gehabt damit, dass sie gesagt hat, du hast so ein grosses Archiv an Material, mit dem kann man Humor erzeugen, dann wird der Film lustig. Und das ist ja so, das stimmt. Es wäre sonst ein trockener Politfilm geworden, jetzt ist es ein relativ lustiger Film, mit aber 2 politischen Messages. Nummer 1, wir haben nicht zu viele Leute in der Schweiz, Message Nummer 2, wir müssen unsere Städte energisch verdichten.
Aber eben, habe ich jetzt immer noch gefragt, was ist das mit dem Finsterling?
Der Finsterling ist natürlich der, oder? Auf der Linken ist es so, irgendwie, wenn irgendjemand nach Kreuzberg geht und dort eine Wohnung mietet oder eine Wohnung kauft oder eine teure Wohnung geht, das ist der böse Gentrifizierung.
Habe ich erlebt in Berlin, also ich war auch einer von denen,
ja,
voilà. In Mitte.
Genau.
Und unser Nachbar war der Wim Wenders. Wenders, der grosse Filmregisseur. Und vis-à-vis war so ein Plattenbau. Mm-hmm. Und dann haben sie mich so übergegriffen, hey du Kapital! Alles, hau ab! Am Wim Wenders. Und das war für ihn ein speziell. Wie war es denn für dich, dass du jetzt plötzlich bei den Kapitalisten bist?
Das ist doch schön. Also, weißt du, Kapitalist ist eigentlich, die Definition von Kapitalist ist jemand, der über Produktionsmittel verfügt. Das tue ich nicht. Ich lebe auch nicht auf wahnsinnig
großem Fuss. Nein, aber einer, der Wohnraum besetzt. Aber
privilegierter Wohnraum. Ich habe einfach eine Wohnung gekauft, weil ich das Gefühl habe, es könnte vielleicht irgendwann mal eine gröbere Inflation kommen.
Das heißt ja. Gentrifizieren. Nochmal, Finsterling, sag
ja,
mal.
Ja.
Warum bist nicht, du selber ein Finsterling?
Das ist nicht das Gleiche wie Kapitalist. Ja, oder der Punkt ist, dass zum Beispiel all die Hipster, die nach Wiedikon wollen oder in Kreis 4 und Gentrifizierung kritisieren, die sind Gentrifizierung. Und ich auch. Mir geht es so um diesen Widerspruch. Ja.
Aber Finsterling ist ja noch etwas anderes, eine Charaktereigenschaft. Dass man eben also ganz üble, traurige, dunkle, finstere Figur ist.
Damit ist einfach schon auf den ersten Moment klar, dass es auch so ein bisschen mit Ironie spielt. Und es geht ja, weißt du,
Nein, es ist einfach provokativ.
Titel, von mir aus provokativ. Ein Titel ist so, im Kinoprogramm hat es 20 Filme, du musst einen Titel machen, wo sich Leute merken. Und der Film hat auch gut funktioniert, hat auch Preise bekommen. Ich war an x Orten auf der Welt und konnte über den Film diskutieren. Und das Interessante ist natürlich, es geht dann immer um die politischen Fragen.
Genau, eben du bist ja, wie ich gesagt habe, vorher bist in Saigon längere Zeit gewesen.
Ja.
Eben Tiflis in Georgien.
Ja.
Dann Sao Paulo, das kommt alles in dem Film auch vor.
Ja.
Und dann eben Zürich.
Ja.
Und kannst du noch sagen, nach welcher Art oder nach welcher Methode du diesen Ort ausgesucht hast?
Ja, das war immer wieder ganz verschieden gewesen, aber vielleicht erzähle ich Sao Paulo, weil das war lustig. Also irgendwie meine Freundin, Mexikanerin.
Mittlerweile eine Frau, oder?
Nein.
Immer noch?
Nein, das ist so viel Anti-Bourgeoise. Effekt muss irgendwie
sein. Zwei Kinder hat es reingeschneidet, aber eine Hochzeit nicht.
So ist es.
Ja.
Also ich habe eigentlich gemeint, das gäbe wahrscheinlich kein Kind, weil ich habe zweimal einen Test gemacht habe und jetzt gerade die Spermien. Das ist kein Premium-Segment.
Das und wie hat dich das getroffen?
Gar nicht. Ich habe nicht unbedingt ein Kind wählen. Ich habe so das Alter, und plötzlich mal ganz lange ein Kinderfilm gewesen, dann plötzlich habe ich so gedacht,
Kinderfilm?
Ja, total.
Also ist das auch aus deiner Kindheit raus?
Nein, ich habe mich für anderes Zeug interessiert. Einfach Kind keinen Platz gehabt.
Also du hast eine Partnerin gehabt, die mein Kind wollen, oder? Auch schon?
Eine. Die anderen alle nicht. Auf jeden Fall.
Hast du dann aber nicht zum Mutter gemacht, sondern einen anderen?
Ja, es hat einfach keine gegeben. Und dann ist die Anna einfach plötzlich irgendwann schwanger geworden. Und dann habe ich es in ihrer Lebenszeit. Plötzlich habe ich gedacht,
über 50 bist du Vater.
Genau.
Ist das ein idealer Zeitpunkt, würdest du sagen, für einen Finsterling?
Für einen Finsterling ist das der beste Zeitpunkt, weil wenn ich jünger gewesen wäre, weißt du, bin ich noch so unruhig gewesen. Und ich bin nicht nur in einer Stadt gelebt. Ich bin sehr viel auf der Weltgeschichte umeinander gereist. Ich bin überall gewesen, in x verschiedenen Szenen. Ich glaube, ich hätte viel mehr Mühe gehabt, mich auf die Kinder einzulassen. Und heute bin ich eigentlich recht froh, wenn ich zu Abend kann, zu Hause bleiben und nicht an den Hund verlochen muss.
Aber nein, was heisst Hund? Du bist doch ein Party-Animal gewesen, gut?
Ja, auch. Ja, klar.
Total,
ja.
Oder? Oder und Drogen und Alkohol und you name
Drogen, it. Nein, Drogen nicht so viel. Also nicht, dass ich nie Drogen würde nehmen oder nie Drogen genommen hätte, aber nicht wahnsinnig viel. Also ich bin, das ist eben, was ich mit dem Protestantismus. Ich bin, früher hat es mir so eine Party in den Bergen mit einem Arzt und alle Drogen sind abgeklärt. Wie hat das jetzt geheissen? Ist das Fitznau gewesen, glaube ich?
Weiss nicht. In Davos gibt es so etwas auf der Schanzal.
Es ist nicht Davos. Ist ja egal. Auf jeden Fall einfach, ich bin dort sicher dreimal der Einzige, der nichts eingerührt hat, weil ich am nächsten Tag wieder ab bin, ins TV go Beiträge machen.
Gut, aber nochmal. Wie bist du auf Saigon gekommen, beispielsweise?
Saigon hat meine damalige Partnerin auf Saigon gehen. Die ist schon mal dort gewesen. Und ich habe das super gefunden. Ich habe gefunden, so in Asien passiert total viel und das ist total interessant.
Was hast du denn gemacht?
Ich habe ein Buch geschrieben, also verschiedene Kunstbücher. Ich habe irgendwie ein Buch über Mickey Drews geschrieben. Ich habe für die Sonntagszeitung eine Kolumne gehabt. Manchmal habe ich irgendwelche Kommunikationskonzepte gemacht.
Und welchen von diesen Orten würdest du eigentlich empfehlen? Welcher war der beste?
Ui, das kann ich nicht. Es ist noch schwierig zu sagen. Aber Saigon ist natürlich schon wahnsinnig toll gewesen. Weil, weißt du, wenn du aus dieser Schweiz kommst, wo man immer so ein bisschen das Gefühl hat, alle sind im Jammer und es wird immer schlechter, dann ist es umgekehrt. Dann ist es allen jedes Jahr besser gegangen.
Aber dann so Großstädte wie Mexico City.
Ja.
Unglaublich groß.
Ja.
Sao Paulo, glaube ich, noch grösser.
Moloch.
Und wieso gehst denn du ausgerechnet dort?
Wegen dem sind wir bei den Kindern gelandet. Die Anna ist schwanger und hat gesagt, meine Mutter aus Mexiko will bei uns einfallen, wenn die Kinder auf die Welt kommen.
Das dann ist mir früher so.
Dann haben wir so ein bisschen überlegt, wo könnten wir hergehen. Und dann, damals ist gerade so, dass Brasilien sehr avant war.
Alle haben gesagt, das ist
Zukunft.
Genau.
Ab.
Die ist jetzt vorbei.
Ewige Land der Zukunft. Und ich bin noch nie da. Ich kenne es Lateinamerika noch gut. Ich habe gefunden, das ist super. Und wenn wir dort hergehen, dann gehen wir in die Zentrale, dort, was wirklich passiert, wo die Wirtschaft ist, wo die Medien sind und so. Nicht Rio, Sao Paulo. Ja. Und ich gehe an einen Ort, weil mich das enorm bereichert. Weißt du, dass ich irgendwie mehr über die
Welt... Aber dort hast du auch nichts gemacht, richtig?
Nein.
Hast du eben deine kleine Kamera irgendwie umgeführt?
Nein.
Häuser ein bisschen gefilmt.
Nein.
Ja, Moll, hast du viel.
Das habe ich auch. Ich habe das Westnetz von Sao Paulo ausgelegt.
Ah, ja, das ist auch ein optimaler Ort, oder?
Ja, nein, das ist das Interessante. Heute haben das alle... Ich muss noch erzählen, wie dem Westnetz. Der Vögel ist gekommen und gesagt, ich habe diesen Job, sie kommen das Büro und vier städtische Arbeitsplätze mit städtischen Computern rüber. Und ich habe gesagt, Herr Vögel, ich mache den Job unter der Voraussetzung, dass ich kein Büro und kein städtischen Computer überkomme. Und wollte schon lange ausprobieren, dass alle dezentral zu Hause oder im Kaffee oder immer arbeiten, auf den eigenen Geräten, nur mit gratis. Das ganze Redaktionssystem war auf Google Doc, hat nichts gekostet. Und wir sind den ganzen Tag über Skype verbunden gewesen. Mir hat das erlebt, dass ich in Sao Paulo gekocht bin. Und dort habe ich das Ding gemacht. Dann habe ich diverse andere Geschichten gemacht.
Genau, immer wenn man sagt, diverse andere Geschichten, weiss, es war nicht ganz richtig gewesen.
Nein, wenn ich jetzt nachschauen würde, könnte ich dir sicher sagen, ist es das Buch gewesen, ist es jenes Buch gewesen.
Du bist halt nicht Bücher gemacht. So, hast du dich ein bisschen beteiligt an gewissen Büchern?
Ja, also, weißt du, musst ja dann irgendwie so ein Drittel von einem Buch, das musst du dann irgendwie schreiben.
Cool. Also, es ist aber auch noch ein dritter Film rausgekommen und nachdem er über die Mutter geschrieben hat oder gezeigt hat, wie seine Mutter eben gestorben ist, und seine Wohnort gezeigt hat in der Welt, hat es natürlich am Schluss oder bisher am Schluss über seine weitere, seine neue Familie gemacht und um Titel, wie heisst das geheissen?
Heimschule bei Klugscheissers.
Und das ist Hammerlis. Reden wir darüber, ja. Machen wir zwischen den Musik, was ist der nächste Titel?
Ich habe gedacht, das verbindet durch dich und mich. Et moi, et moi, et moi.
Und das hat müssen kommen, der Satz. Danke.
Millions de Chinois, et moi, Emma. Avec ma vie, mon petit schéma, mon mal de tête, mon poids au foie. J'y pense et puis j'oublie. C'est la vie, c'est la vie. 80 millions d'Indonésiens, et moi, et moi, et moi. Avec ma voiture et mon chien, son canigou quand il aboie. J'oublie, c'est la vie, c'est la vie. 300 ou 400 millions de noirs, et moi, et moi, et moi. Qui baise au brunissoir, au sauna pour perdre du poids. J'y pense et puis j'oublie, c'est la vie, c'est la vie. 300 millions de soviétiques, et moi, et moi, et moi. Avec mes manies et mes tics, dans mon petit lit, en plume d'oie, j'y pense et puis j'oublie. C'est la vie, c'est la vie. 50 millions de gens imparfaits, et moi, et moi, et moi. Qui regarde Catherine Langer à la télévision chez moi, j'y pense et puis j'oublie. C'est la vie, c'est la vie. 100 millions de crèves la faim, et moi, et moi, et moi. Avec mon régime végétarien et tout le whisky que je m'envoie, j'y pense et puis j'oublie.
Großartiger Song von Jacques Dutron. Also reden wir über deine Klugscheisse. Jetzt hast du Klugscheisse. Ja. Ausgerechnet der Hämmerli, der Finsterling, der, eben der eitle Egoman und Narzisst hat jetzt noch zwei Kinder. Kann das gut rauskommen? Und dann hast du auch eine mexikanische Frau.
Du, man wird es dann am Schluss sehen. Man wird's am Schluss sehen. Aber der Punkt ist, oder? Man ist plötzlich hat man sich in dem Homeschooling wieder gefunden. Und ich habe ein paar Mal gedacht, eigentlich sollte ich eine Kamera aufstellen. Es ist irgendwie recht abgefahren. Ja, es ist lustig. Es ist
überall
lustig.
Eine Kamera.
Ja, es ist, ich habe das Gefühl, ich sehe dann schon, wenn etwas interessant ist. Und dann ist es auch so die Art, wie ich filme, ist so ein bisschen jagen und sammeln. Ich meine, man findet den Film sofort auf der Homepage von SRF. Und es gibt doch hätte viele Leute, die sagen, er ist lustig und das ist halt eben, ich sehe es ist lustig und dann schneiden wir es noch anständig und dann gibt es einen anständigen 10 Minuten.
Einen anständigen 10 Minuten. In dem WOTS-Interview, das du schon mal erwähnt hast, hat es folgende Frage gegeben. Sie sagen häufig, ich als Intellektueller. Was heisst für Sie Intellektueller? Du bezeichnest dich immer als Intellektueller.
Nein, schon lange nicht mehr.
Nicht mehr?
Nein, nein.
Sie werden
auch
abgeschminkt.
Schon länger, weil ich bin gar nicht mehr so all diesen Debatten dabei. Abgesehen davon, der Punkt war ja der, oder? Das mit dem Intellektueller, das war eine Antwort darauf, wenn die Leute mir gesagt haben, wie können Sie so mit dieser Mutter umgehen? Und ich sage, ich bin ein eher intellektueller Charakter.
Heißt, das
ich gang, nein, überhaupt nicht, sondern einfach, ich gang sehr analytisch an Sachen an. Zum Beispiel so spirituell, also ich bin wahnsinnig rational.
Nicht emotional, nicht persönlich, alles nur von der Birne, oder?
Ja, vieles von der Birne. Nicht emotional, würde ich nicht sagen, wie viel kannst du nicht machen ohne, das ist eine Emotion, ist extrem zentral. Aber, dass du die Emotionen in mir kannst reflektieren, dass du eins raufgehst und dir von oben anschaust und sagst, was mache ich da?
Gut, also, du bist jetzt kein Intellektueller mehr. Was machst du denn jetzt?
Ein bisschen,
okay. Also du machst eben, hast Votte gemacht. Muss man vielleicht noch erläutern, was das genau ist?
Also das ist einfach noch etwas, was ich mache und das habe ich, also, oder, was habe ich in all den Ländern gemacht? Ich meine, ich lese zum Beispiel jeden Tag auch die ganze Schweizer Presse wegen der Politik. Votte haben wir vor 20 Jahren gegründet, wo der Blocher mit dem Slogan Kosovo-Albaner Nein eine Abstimmung gewonnen hat. Und ganz viele Leute, die ich kennt habe, aus der Kunstszene, aus der Partyszene.
Ist das nicht die kosovaren Schlitzen Schweizer?
Nein, das ist, noch mal, das ist auch wieder eine andere Grüsselkampagne gewesen. Auf jeden Fall ganz viele haben gesagt, sie können nicht abstimmen. Und ich sagte, müssen wir etwas machen. Und dann haben wir so, am Anfang ist das nur ein E-Mail gewesen, ein Newsletter gemacht, wo wir als Service-Dienstleistung in Basel, Bern, Zürich für ein urbanes Publikum alle Abstimmungen erklären und weltanschaulich geht es von links-grün bis zum aufgeschlossenen Freisinn.
Der Find
sind die Nationalkonservativen. Es funktioniert relativ gut.
Aber ist ja nicht irgendeine Operation Libero in der Zwischengrätsche und hat es einfach besser gemacht?
Ja, die machen etwas anderes. Weißt, wir bieten wirklich nur eine Service-Dienstleistung bei Abstimmungen und bei Wahlen. Und da ist dann wirklich alles drin, also ein Service, und wegen dem, ich tue viel mit dem abstimmen. Die Operation Libero macht einen anderen Job, das ist eine Kampagnenmaschine. Also sie sind super, weißt du, das kann ich gut finden. Ich finde die super, ich bin auch mit den Bahnen befreundet, aber das ist etwas anderes.
Okay, und jetzt bist du wie alt, 56, 57?
Ja, ungefähr, ja,
genau. Ungefähr, genau. Ja. Was kommt jetzt noch, Thomas? Muss noch mal etwas Grosses machen? Könntest du sogar mal einen Film machen, der nicht über dich, deine Familie, deine Kinder, deine Eltern, deine Mutter würde gehen?
Ich habe einen über den Gotthard gemacht. Wenn ich schauen, gibt es sicher ein paar. Ich habe ein Projekt in petto, da geht es nochmal um die Todesfrage. Also ich bin irgendwie damals so, ich bin mit dem Film, dem Mulder-Film rumgereist, also beim Kärmer, wo irgendwie, die haben die gegen den Abmachungen den Fleck gezeigt. Wir haben gesagt, das darf man nur im Zusammenhang zeigen.
Er hat von nichts Halt gemacht.
Und genau, von nichts Halt gemacht. Das ist aber super gewesen. Ja, gut, genau. Aber was super war, ist, wie ich gewusst habe, was sind die guten Jokes, das Publikum lacht, bin ich dann gut weggekommen. Auf jeden Fall, ich bin nachher auf Mexiko und dort hast du einen sehr krassen Umgang mit Bildern von Toten aus dem Krieg.
Drogenkrieg.
Und dort bin ich auch gedreht, damit dran. Das ist relativ gefährlich. Und irgendwann, also ich bin ab und zu wieder mal dran, aber das ist schon, ich muss sagen, das ist wahnsinnig krasses Material, aber das kommt dann irgendwann.
Okay, also irgendwann gibt es da nochmal etwas. Aber du hast mal etwas gemacht in deinem Leben, wo ich sage, das ist wirklich Chapeau, grossartig gewesen. Du weißt, auf was ich anspiele.
Genau. Eine ganz kleine Geste für den Hämmerli, ein grosser Schritt für den Roger Schawinski. Ich habe dir Gabi Sontheim vorgestellt, deine heutige Frau. Und das freut mich immer, dass ich meine, das ist ja keine grosse Leistung, aber ich immer einen Stein im Brett habe.
Genau, also das muss man noch sagen, das ist genau, oder fast genau vor 27 Jahren gewesen, an einer Teleparty, die es damals mal gegeben hat, ist um 12:30 am Morgen irgendwie, ich habe glaube schon 2 Gin Tonic getrunken gehabt, ist der Hämmerli von mir gestanden und gesagt, ich muss dir unbedingt jemanden vorstellen. Und dann ist eben die wunderbare Frau da gestanden, die Gabriella, und der Rest ist History. Ich muss übrigens sagen, morgen haben wir silberne Hochzeit.
Gratuliere.
Dank dem Hämmerli. Hat nie einen Tag von mir immer überlegt, wenn jetzt der Hämmerli den Schritt nicht gemacht hätte und die Regula, die Freundin von der Gabriele, sie nicht an die Party mitgenommen hätte, wie wäre unser Leben verlaufen? Fast so Stoff für einen Film, könnte man sagen, oder?
Ja, vielleicht. Wenn mit einem guten Drehbuch bestimmt.
Also, danke dir vielmals, dass du gekommen bist. Und du hast damit, das weißt du, lebenslang ein Steinbrett bei mir. Unvergessen. Und wirst auch eingeladen zu einer Party bei uns, wo wir eben zu dem doch speziellen und überraschenden Ereignis machen, einen ganz kleinen Anlass. Eingeladen. Letzter Titel von dir.
Belly Dance, da gibt es ein Video davon, haben wir irgendwann mal gemacht, von der Aphrodite, das ist eine mexikanische Band.
Das ist der Doppelpunkt, nächster Doppelpunkt heute in einer Woche. Am Mikrofon verabschiedet sich der Roger Schawinski.
Doppelpunkt, die legendärste Talkshow von der Schweiz. Nur auf Radio 1. Die besten Songs von allen Zeiten. Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch.